Das gefällt mir immer. Ich grüße Sie ganz herzlich zu unserer zweiten Anhörung heute Nachmittag zum auch zweiten Betriebsrentenstärkungsgesetz auf Drucksache 21-1859. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich hier im Saal, begrüße Sie an den Bildschirmen, an alle, die uns zusehen und zuhören. Ich begrüße herzlich unsere Staatssekretärin, Frau Katja Mast. Und wir werden uns heute mit dem zweiten Gesetz zur Stärkung der betrieblichen Altersversorgung und zur Änderung anderer Gesetze beschäftigen. Das zweite Betriebsrentenstärkungsgesetz. Es gibt auch einen Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen dazu. Auf Ausschussdrucksache 21-1154 ist dieser verteilt worden. Von Ihnen, von den Verbänden, Einzelsachverständigen und Institutionen möchten wir wissen, wie Sie das alles beurteilen, wie Sie die Fragen beurteilen, wie Sie das Thema beurteilen. Das haben Sie getan durch Stellungnahmen, die Sie schriftlich eingereicht haben. Auf Drucksache 21-1153 liegt das gesammelt vor. Der Ablauf ist immer der gleiche im Ausschuss Arbeit und Soziales. Wir haben 9 Blöcke mit jeweils 8 Minuten. Und dann gibt es zum Schluss noch eine freie Runde mit 10 Minuten. Die Zeit ist knapp. Wir bitten darum, möglichst genau zu fragen. Das hilft dann auch vielleicht genau zu antworten und haben deshalb wegen Zeitgründen auch auf Eingangsstatements verzichtet. Ich erinnere ja, dass die schriftlichen Stellungnahmen vorliegen. Ich grüße Sie ganz herzlich im Einzelnen, und zwar von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Herr Alexander Gunkel und Herr Thomas Werner. Herzlich willkommen. Von der Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V., Frau Beate Petri und Herr Klaus Stiefermann. Schön, dass Sie da sind. Vom Bundesarbeitgeberverband der Chemie e.V., Herr Lutz Mühl. Grüße Sie. Vom Deutschen Gewerkschaftsbund, Herr Ingo Schäfer. Hallo. Von der Deutschen Rentenversicherung Bund, Frau Dr. Dina Frommert. Grüße Sie herzlich. Und von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Frau Gesa Bruno-Ladocha. Grüße Sie. Als Einzelsachverständige heiße ich herzlich willkommen Frau Prof. Dr. Ute Klammer. Sie ist uns per Video zugeschaltet. Ich hoffe, Sie können uns sehen und hören. Ich bitte alle Zugeschalteten, wenn möglich ein Headset zu verwenden, Frau Klammer. Aber bisher hat das immer alles auch sehr, sehr gut funktioniert. Die Anhörung wird übertragen im Parlaments-TV. Es gibt eine Aufzeichnung, die ist dann in der Mediathek zu sehen und die bleibt auch online dort zur Verfügung, dass man alles noch mal anschauen kann. Deswegen ist auch hier im Saal untersagt, während der Anhörung Bild- und Tonaufnahmen zu machen. Wir fangen nun an mit den Sachverständigen, gehen in die erste Runde. Und das ist die Runde der CDU-CSU. Herr Rettig, bitteschön.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte als erstes eine Frage an Herrn Mühl vom BAVC. Ein Teil des Gesetzesentwurfs sieht ja Anpassungen beim Sozialpartnermodell vor. Jetzt sind Sie Vertreter einer der Branchen, die bereits ein Sozialpartnermodell auf den Weg gebracht haben und 3 Jahre Erfahrung mit dieser auch in Anführungszeichen noch neuen Form der betrieblichen Altersvorsorge gesammelt haben, auch wenn sie schon, glaube ich, mittlerweile 7 Jahre alt ist. Deshalb würde mich da als Einstieg interessieren, wie denn erstens Ihr Blick auf die letzten 3 Jahre ist, wie Sie das Sozialpartnermodell einschätzen und wie Sie jetzt die Änderungen hier am Gesetzesentwurf sehen. Und Ihre Einschätzung würde mich da interessieren. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Rettig. Herr Mühl, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Es waren in der Tat 3 spannende Jahre. Es ist, wie gesagt, haben zwar ein Modell, was jetzt seit 7 Jahren existiert, aber was seit 3 Jahren in der Praxis wirklich stattfindet. Wir waren die erste Branche in einem Flächentarifvertrag, die dieses Modell vereinbart haben und haben seitdem einen stetigen Zuwachs, an dem wir noch arbeiten, dass er noch dynamischer wird, aber es funktioniert und wir können schrittweise immer mehr der tarifgebundenen Unternehmen in unserer Branche davon überzeugen, diesen Weg der Altersversorgung ihren Beschäftigten anzubieten und dann auch voranzugehen an dieser Stelle. Sie haben es gesagt, unser Modell besteht seit 2022 im Tarifvertrag. Wir haben das damals vereinbart mit unserem Sozialpartner der IGBCE und haben inzwischen 2 Einrichtungen, den Chemiepensionsfonds und die höchste Pensionskasse, die den tarifgebundenen Unternehmen in unserer Branche ein entsprechendes Angebot unterbreiten. Von vornherein haben wir unser Modell so angelegt, dass auch andere Branchen beitreten können, um hier entsprechend mehr Volumen zu erzeugen und gemeinsam unterwegs sein zu können. Von daher sehen wir positiv, was jetzt im Gesetzentwurf vorgeschlagen ist, dass in dem Paragraph 21 geregelt werden soll, dass Branchen, die sich über einen Tarifvertrag einem bestehenden Modell anschließen und die Organisations- und Durchführungsmöglichkeiten da verwenden, sich selbst nicht mehr an der Steuerung und Durchführung zu beteiligen haben. Das ist eine hilfreiche Klarstellung. Wir praktizieren das bisher schon so mit den Branchen, die sich bei uns angeschlossen haben, auch in Abstimmung mit der BaFin. Heute bedarf das aber eines relativ komplizierten Vertragswerkes, um das in die Wege zu leiten. Das würde damit deutlich vereinfacht werden. Nicht vollständig hingegen ist aus unserer Sicht das, was in § 24 geregelt ist, zum Beitritt zu bestehenden Sozialpartnermodellen. Da gibt es ja bisher schon die Regelung, dass sich ein einschlägiges Sozialpartnermodell zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern vereinbaren kann. Das soll auch weiterhin gelten und neu soll geregelt werden, dass auch ein nicht einschlägiges Sozialpartnermodell zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern unter bestimmten Voraussetzungen vereinbart werden kann. Wir praktizieren einen Weg, wo dieser Beitritt kollektiv über einen ganzen Branchentarifvertrag erfolgt und nicht individuell zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern vereinbart wird. Und diese Option fehlt aus unserer Sicht im Paragraphen. Er verbietet das damit auch nicht automatisch, aber der Vollständigkeit habe, sollte dieser Weg, der bei uns in der Branche praktiziert wird, auch im Gesetz zukünftig abgebildet werden entsprechend. Und deswegen würden wir uns freuen, wenn das, wie auch unsere Stellungnahme angemerkt, möglich wäre.
Vielen Dank. Herr Rettig, bitte.
Vielen Dank. Die nächste Frage geht an Herrn Gunkel und Herrn Werner von der BDA. Können Sie ungefähr einschätzen oder beziffern, wie viele Menschen aktuell Zugang, wie viele Beschäftigte zu einem Sozialpartnermodell haben? Und was sind aus Ihrer Sicht die Gründe, weshalb sich insgesamt die Sozialpartnermodelle in dieser Form in den letzten 7 Jahren noch nicht so durchgesetzt haben, wie wir uns das vielleicht auch gewünscht hätten?
Herr Gunkel, bitte.
Das Sozialpartnermodell hat sich seit seiner Einführung im Jahr 2018 leider nicht so entwickelt, wie man sich das erhofft hat. Es gibt nur im Zuständigkeitsbereich von 2 Gewerkschaften, IGBCE und Verdi, Sozialpartnermodelle. Und im Verdi-Bereich gilt das auch nur für einen kleinen Teil, dass dort Sozialpartnermodelle vereinbart sind. Und insgesamt, wenn wir es gesamtwirtschaftlich sehen, ist es daher so, dass für weit über 90% aller Beschäftigten gar keine einschlägigen Tarifverträge mit einem Sozialpartnermodell vorliegen. Und deshalb greift die Grundidee, die man sich bei der Reform der betrieblichen Altersvorsorge 2018 vorgenommen hat, nicht, dass man sagt, wir wollen Arbeitgebern die Möglichkeit einer reinen Beitragszusage geben, damit sie ohne Sorgen vor späteren Haftungen betriebliche Altersvorsorge zusagen können. Wir wollten ja gerade die Arbeitgeber erreichen, die bislang bei der betrieblichen Altersvorsorge im Abseits stehen. Viele kleine Arbeitgeber oder auch in Regionen wie in den neuen Ländern, wo betriebliche Altersvorsorge unterrepräsentiert ist. Wir akzeptieren nun, dass der Gesetzgeber gesagt hat, Tarifvertrag soll Grundlage des Sozialpartnermodells sein. Aber wenn eben so wenige Sozialpartnermodelle bislang vereinbart sind und einige Gewerkschaften nicht mitmachen, beziehungsweise sogar mit Beschlusslage sich dafür ausgesprochen haben, dass es kein Sozialpartnermodell geben soll, dann erwarten wir vom Gesetzgeber im Interesse einer weiteren Verbreitung der Sozialpartnermodelle in der betrieblichen Altersvorsorge, dass betriebliche Altersvorsorge auf tarifvertraglicher Grundlage auch verbreitet werden kann. Und deshalb plädieren wir für eine Öffnung, dass grundsätzlich Arbeitgeber und Beschäftigte auch ein Sozialpartnermodell im Zuständigkeitsbereich einer anderen Gewerkschaft nutzen können. Denn so wie es momentan ist und auch mit der jetzt vorgesehenen Öffnung, werden wir weiter für die größten Teile der deutschen Wirtschaft bzw. der Beschäftigungsverhältnisse kein Sozialpartnermodell vereinbaren können.
Vielen Dank, Herr Gunkel. Herr Rettig.
Vielen Dank. Da noch einmal eine Nachfrage an Herrn Gunkel. Würden Sie denn jetzt, also haben es ja eben auch schon angesprochen, dass der Gesetzentwurf Öffnung beim Sozialpartnermodell vorsieht. Wie ist denn da Ihre Einschätzung? Gehen Sie davon aus, dass das dazu beitragen wird, dass der Verbreitungsgrad insbesondere für kleine und mittlere Einkommen erhöht wird? Und vielleicht können Sie auch noch mal darauf eingehen, ob es da Verteilungen gibt, wer aktuell von der betrieblichen Altersvorsorge profitiert und welche Einkommensklassen vielleicht etwas weniger oder andere etwas stärker.
Herr Gunkel, bitte.
Der Gesetzentwurf sieht eine kleine Öffnung vor, aber diese Öffnung bezieht sich ja nur auf Bereiche im Zuständigkeitsbereich einer Gewerkschaft, die bereits ein Sozialpartnermodell vereinbart hat. Aber es ist nun mal so, dass wir leider nur 2 Gewerkschaften von 8 DGB-Gewerkschaften haben, die bislang Sozialpartnermodelle vereinbart haben. Bei anderen ist eine Zurückhaltung vorhanden. IG Metall hat per Beschlusslage ausgeschlossen, dass sie Sozialpartnermodelle abschließen will. Bei der GEW gibt es zumindest eine Bereitschaft. Es ist aber auch bei Verdi so, dass ja große Bereiche, ich nehme mal Handel und andere wesentliche Bereiche, kein Sozialpartnermodell haben und hier bei Verdi keine Bereitschaft besteht. Insofern glauben wir auch nicht, dass, wenn diese gesetzliche Änderung jetzt kommt, dass Verdi dann in den Bereichen, in denen es kein Sozialpartnermodell gibt, bereit ist, eine Öffnung zuzustimmen, dass diese Bereiche sich dann bei den von Verdi bereits beschlossenen Sozialpartnermodellen anschließen können. Das hätten sie heute schon vornehmen können. Dafür bräuchte es ja nicht das Gesetz. Insofern sind wir da sehr skeptisch und erwarten eine weitere Öffnung. Denn sonst, ich habe es ja gesagt, Kleinbetriebe und Regionen wie neue Länder sind einfach bei der betrieblichen Alterssorge unterrepräsentiert. Und deshalb brauchen wir hier Maßnahmen wie die Stärkung des Sozialpartnermodells und der reinen Beitragszusage, um hier für mehr Verbreitung zu sorgen.
Vielen Dank, Herr Gunkel. Wir gehen in die nächste Runde, die der AfD. Herr Stephan, bitte.
Danke, Herr Vorsitzender. Meine Fragen gehen zunächst an die Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung. Ganz allgemein, wie schätzen Sie diesen Gesetzentwurf ein? Und was würden Sie sagen, wie die betriebliche Altersversorge in kleinen Betrieben ohne Tarifbindung zukünftig gestärkt werden kann?
Frau Petri, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Der Gesetzentwurf geht in die richtige Richtung. Es sind kleine Schritte, die die betriebliche Altersversorgung voranbringen. Es ist aber kein großer Wurf. Das heißt, um eine wirkliche Veränderung und große Veränderung zu erreichen, bedarf es größerer Schritte und auch weiterer Maßnahmen, wie zum Beispiel, dass die Doppelverbeitragung abgeschafft wird, dass Sozialversicherungsgrenze an die Steuerfreiheitsgrenze angepasst wird. Also dementsprechend bedarf es dann noch anderer Schritte in diese Richtung. Für kleine und mittlere Unternehmen ist für uns vor allen Dingen das Thema der Geringverdienerförderung im Vordergrund. Hier gehen die Schritte, die wir im Gesetz wiederfinden, in die richtige Richtung mit der Dynamisierung und der Erhöhung der Förderung. Wir wünschen uns jedoch oder sehen einen großen Vorteil noch darin, wenn auch der Betrag, der Förderbetrag für die Arbeitgeber erhöht würde. Da könnte der Effekt des Gesetzes noch oder der für die Verbreitung betrieblicher Altersversorgung für Geringverdiener dann auch wirklich weiter gesteigert werden.
Vielen Dank, Frau Petri. Herr Stephan.
Die Frage geht an den Herr Gunkel. Der Beratungsaufwand durch den Gesetzentwurf, wie schätzen Sie das ein? Wird er geringer oder eher höher, weil zusätzlich die Gewerkschaft bzw. Tarifparteien eingebunden werden müssen? Und was müsste geändert werden, damit der Aufwand für die Einführung einer betrieblichen Altersversorgung spürbar sinkt, gerade bei den KMUs?
Herr Gunkel, bitte.
Wir akzeptieren ausdrücklich die Vorgabe des Gesetzes, dass Sozialpartnermodelle einen Tarifvertrag voraussetzen. Denn es ist ja so, dass das Sozialpartnermodell eine reine Beitragszusage vorsieht. Und das bedeutet, dass hinreichend Regelungen getroffen werden müssen, dass aus dem Beitrag, den der Arbeitgeber zahlt, auch ohne Arbeitgeberhaftung verlässlich Leistungen kommen. Und für die Akzeptanz des Sozialpartnermodells in der reinen Beitragszusage ist die tarifvertragliche Grundlage daher wesentlich. Wir halten es aber aus den eben bereits genannten Gründen für wichtig, dass das Sozialpartnermodell dann auch für möglichst alle Arbeitgeber möglich ist und vereinbart werden kann. Und momentan ist es nur für eine Minderheit von Arbeitgebern möglich. Und ganz einfach und ohne irgendwelchen Verwaltungsaufwand wäre es, wenn der Gesetzgeber das vorsehen würde, was übrigens das Bundesarbeitsministerium 2016/17, als das Betriebsrentenstärkungsgesetz geplant war, im ersten Entwurf vorgesehen hat, dass alle Arbeitgeber und Beschäftigte ein Sozialpartnermodell, das vereinbart worden ist, nutzen können, ohne Bezugnahme auf einschlägige Regeln bzw. Beschränkungen auf einschlägige Regeln. Was den Verwaltungsaufwand betrifft, so gibt es einen Ansatz im Gesetz, der für wenige Administrationen sorgen könnte. Es sollen Abfindungen erleichtert werden. Allerdings sieht der Gesetzentwurf vor, dass die Abfindungen voraussetzen, dass erstens der Arbeitnehmer zustimmen muss, dass eine Anwartschaft abgefunden wird. Und außerdem soll die Anwartschaft in die gesetzliche Rentenversicherung fließen. Und alle Praktiker sagen uns, dass unter diesen beiden, vor allem in der Kombination schwierigen Voraussetzungen, wir keine Entlastung der Arbeitgeber haben werden, dass sie Kleinstanwartschaften abfinden können. Und deshalb schlagen wir vor, dass die Möglichkeit geschaffen wird, dass Arbeitgeber bis zu 2% der monatlichen Bezugsgröße als Renten für die Rentenhöhe eine Abfindung von Kleinstanwartschaften vorsehen würden. Das würde enorm helfen, die Arbeitgeber von dieser kostenträchtigen Belastung fernzuhalten. Kosten kürzen im Ergebnis Renten, denn der ganze Aufwand, den die Arbeitgeber da investieren, der kann auch nicht für betriebliche Altersvorsorge im Übrigen verwendet werden. Und dann haben wir noch das Anliegen zur Verwaltungsentlastung, dass endlich bei der betrieblichen Altersvorsorge, da wo sie noch vorhanden sind, Schriftformerfordernisse gestrichen werden, sondern dass auch hier in der betrieblichen Altersvorsorge im Einkommensteuergesetz die Textform ermöglicht wird.
Ja, vielen Dank. Herr Stefan, bitte.
Ja, Sie haben das Gesetz gerade angesprochen mit diesen Abfindungen. Deswegen jetzt die Frage an die Deutsche Rentenversicherung Bund. Steigen die individuellen Renten spürbar, wenn sehr kleine BAV-Abfindungsguthaben künftig in die gesetzliche Rente eingezahlt werden? Oder überwiegt der Verwaltungsaufwand? Macht der zwingende Übertrag solcher Guthaben aus Sicht der Rentenversicherung Sinn?
Ja, Frau Frommert, bitte.
Ja, vielen Dank. Es kommt natürlich darauf an, was in die gesetzliche Rentenversicherung da eingezahlt wird. Also es ist ja ein beitragsäquivalentes System. Das heißt, je mehr eingezahlt wird, desto höher ist entsprechend auch die Anwartschaft, die erworben wird. Es bedeutet im Moment, wenn Kleinstanwartschaften abgefunden werden, dass natürlich auch nur entsprechend geringe Beiträge an der Stelle fließen werden. Der Verwaltungsaufwand aber sicherlich auch da ist bei der gesetzlichen Rentenversicherung. Die Frage ist so ein bisschen, wie es auch systematisch dann dazu passt, wenn man auf der einen Seite sagt, man macht Entgeltumwandlung, auf der anderen Seite macht man Kleinstanwartschaften, gehen wieder in die GAV. Für uns ist im Moment der Eindruck, dass es noch kein ganz stimmiges Bild ist, was wir da sehen. Grundsätzlich ist es sicherlich eine gute Sache, dass mit dieser Abfindung dann zumindest die Absicherung der Langlebigkeit auch gesichert ist, weil das ist für uns doch ein ganz zentraler Punkt bei der Altersvorsorge, dass Leistungen dann auch lebenslang gezahlt werden, was natürlich dann mit der Abfindung gewährleistet werden kann, dadurch, dass in der GRV angelegt wird an der Stelle.
Vielen Dank, Herr Stefan.
Dann noch eine Frage an den Deutschen Gewerkschaftsbund. Sie fordern, Arbeitgeber sollen zu verpflichtenden Beiträgen zur Betriebsrente herangezogen werden. Wie passt das dazu zu den realen Belastungen derzeit kleiner Betriebe, die mit steigenden Lohnnebenkosten, Energiepreisen und Bürokratie kämpfen?
Herr Schäfer, bitte.
Ja, ich würde sagen, wie passt es dazu, dass die Beschäftigten das alleine zahlen sollen? Also wir haben ein objektives Problem, das hatten wir vorhin schon beim Rentenpaket gehabt, dass Deutschland erheblich weniger Geld für die Altersvorsorge ausgibt als vergleichbare OECD-Länder. Und egal, wie wir es finanzieren, wir müssen am Ende natürlich irgendwo das Geld herbekommen. Und da in Deutschland ein paritätisch finanziertes gesetzliches Rentensystem von der Politik als zu ersetzend durch eine private oder betriebliche Altersvorsorge vorgesehen wird, ist für uns sozusagen zu sagen, warum sollten hier die Arbeitgeber komplett aus der Finanzierungsverantwortung herausgenommen werden? Wieso gibt es hier keinen Pflichtanteil, den die Arbeitgeber auch zahlen müssen? Und für uns ganz wichtig, die Weitergabe der Sozialversicherungsbeiträge, die ja sehr häufig als Zuschuss deklariert wird, ist natürlich kein Zuschuss. Da ist das Gesetz auch sprachlich im Irrtum. Sondern der Arbeitgeber gibt hier nur weiter, was er sonst an Sozialbeiträgen einsparen würde und selbst das nicht in voller Höhe. Insofern nach geltendem Recht würde der Arbeitgeber sogar von der Entgeltumwandlung der Beschäftigten profitieren. Und alleine deswegen ist schon klar, dass die Arbeitgeberfinanzierungsverantwortung hier maßgeblich ist. Und gerade bei kleinen, mittleren Unternehmen, die auch immer betonen, wie wichtig es ihnen ist, ihre Bindung der Beschäftigten und dass Betriebsrente Teil einer guten Beschäftigungsverhältnisse sind, sollten auch dann das ernst nehmen und sich an der Finanzierung objektiv und real beteiligen.
Vielen Dank. Wir gehen in die nächste Runde. Das ist die der SPD. Frau Klose, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an die Deutsche Rentenversicherung Bund. Neben der gesetzlichen Rentenversicherung als erste Säule und der privaten Altersversorger als dritter Säule macht die Betriebsrente ja die zweite Säule des deutschen Rentensystems aus. Wie bewerten Sie die Betriebsrente im Gesamtkontext des deutschen Rentensystems?
Frau Frommert, bitte.
Vielen Dank. Wir haben ja jetzt seit über 20 Jahren dieses Leitbild der Lebensstandardsicherung aus mehreren Säulen. Das bedeutet, dass wir ganz bewusst in Deutschland gesagt haben, wir fahren das Niveau in der gesetzlichen Rentenversicherung etwas herunter und setzen darauf, dass das durch zusätzliche Vorsorge privat, aber auch betrieblich dann ausgeglichen wird. Insofern kommt der betrieblichen Altersvorsorge da auch eine zentrale Rolle zu, dass diese Lebensstandardsicherung im Alter erreicht wird. Es ist häufig so, dass man betrieblich bestimmte Risiken einfacher absichern kann als ganz privat auf dem Markt. Also denken Sie an Erwerbsminderung beispielsweise oder auch, wie eben schon angesprochen, die Langlebigkeit. Insofern sehe ich eine sehr, sehr wichtige Rolle. Im Moment haben wir aber nur eine Verbreitung von etwa 50%. Das heißt, es ist durchaus wichtig, dass wir an der Stelle noch vorankommen und da die Beteiligung ausweiten können.
Vielen Dank. Und Frau Glöckner.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Schäfer vom DGB. Vor dem Hintergrund, dass aktuell noch nicht alle Gewerkschaften Sozialpartnermodelle haben oder abgeschlossen haben, wird gefordert, dass diese neue Form der Betriebsrente dann auch ohne Tarifvertrag möglich sein soll. Was halten Sie davon?
Herr Schäfer, bitte.
Ja, vielen Dank. In kurz nichts. Herr Gunkel hat schon gesagt, es ist sozusagen notwendig, das Ganze auf tarifvertraglicher Basis zu machen, weil wir müssen uns immer klar machen, im Betriebsrentenrecht ist von der Historie gewachsen ein autonomes Recht des Arbeitgebers. Wenn wir hier keine Tarifverträge haben, dann hat der Arbeitnehmer keinen Anspruch auf Arbeitgeberkofinanzierung, er hat kein Mitspracherecht bei dem ausgewählten Produkt. Die Versicherungswirtschaft, das wissen wir auch, hat ein großes Interesse daran, Produkte zu verkaufen, die ihren Profit meistern. Der Arbeitgeber profitiert über die Entgeltumwandlung, im schlimmsten Falle noch durch die Sozialbeiträge. Wir sehen, hier kommt ohne Tarifvertrag die schlechtest denkbare Form heraus. Deswegen ist für uns die Basis, gute Tarifverträge für gute Betriebsrenten sind zwingend. Zweitens, ist Betriebsrente Teil einer Entlohnung? Und auch deswegen brauchen wir sozusagen wollen wir keine Aushöhlung von Tarifvertragsbindung, sondern wenn wir hier anfangen zu sagen, dass die Enthaftung ohne Tarifvertrag möglich ist, bedeutet es, dass die Löhne an dieser Stelle verwendet werden für eine Sache, wo sie auch verloren gehen können im schlimmsten Falle. Und das Dritte ist, und das bitte ich wirklich auch, dass die Politik das sehr ernst nimmt an der Stelle, hier werden den Sozialpartnern Verantwortung übertragen, Sozialpolitik zu übernehmen. Und anschließend stellt die Politik sich hin und sagt, ihr müsst es aber so machen, wie ich mir das vorstelle. Und alles andere finden wir nicht richtig. Es gibt 5 Durchführungswege, es gibt 4 Zusagearten. Und wir haben 2 Finanzierungswege, die auch noch gemischt werden können. Und welcher davon bei den Sozialpartnern als der richtige und für die jeweilige Branche richtige angesehen wird, müssen die Sozialpartner miteinander ausmachen, das heißt Gewerkschaften und Arbeitgeber. Da haben wir sehr unterschiedliche Interessen, aber wir haben Interessen und wir kommen zusammen. Und das sehen wir auch mit der 55-prozentigen Verbreitung, dass das funktioniert in der Fläche. Und deswegen muss die Politik sich überlegen, wenn sie weiß, was die richtige Lösung ist, dann schreiben sie es ins Gesetz. Dann machen sie sozusagen eine gesetzliche Vorgabe, was passiert, wenn sie sagen, die Sozialpartner sollen es machen. Dann brauchen wir auch die Freiheiten, hier Entscheidungen treffen zu können.
Vielen Dank. Frau Klose, bitte.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht auch an den DGB. Es ist bekannt, dass Zusatzvorsorgen neben der gesetzlichen Rentenversicherung wichtig sind, um etwaige Rentenlücken zu schließen. Hierzu folgende Fragen. Erstens, können Sie sagen, wie viel Prozent der ArbeitnehmerInnen eine Zusatzvorsorge haben? Zweitens, wie hoch ist der Anteil der Betriebsrenten in diesen Zusatzvorsorgen? Und drittens, wie bewerten Sie die Vorschläge zur Verbreitung der Betriebsrenten?
Herr Schäfer, bitte.
Ja, also die besten Zahlen, die wir dazu haben, liefert nach wie vor der Rentenversicherungsbericht bzw. der Alterssicherungsbericht, weil wir leider keine vollumfängliche Erfassung haben der Daten, insbesondere nicht kombiniert mit beispielsweise den Rentenversicherungsdaten. Demnach haben gut 50% der Beschäftigten Anspruch auf eine Betriebsrente, der aktiv versicherungspflichtig Beschäftigten, muss man immer betonen, und etwa 10 Millionen Riester-Verträge haben wir, aktiv Besparte. In beiden Fällen wissen wir aber nur sehr begrenzt, wie hoch das Beitragsvolumen und wie hoch die späteren Auskünfte sind. Und wir wissen vor allen Dingen auch ehrlicherweise nicht wirklich, wie gut die im Längsschnitt sind. Das heißt, wir gucken uns immer einen Querschnitt an und sehen, wie viele Leute an einem Stichtag etwas tun. Wir wissen aber gar nicht, ob es nächstes Jahr zwar die gleiche Anzahl, aber die gleichen Personen sind. Hier haben wir einfach massives Kenntnisproblem in der Realität, während wir gleichzeitig munter Politik machen vor dem Hintergrund dieser Unkenntnis. Da scheint uns ein großer Verbesserungsbedarf vorzuliegen an dieser Stelle.
Vielen Dank, Frau Klöckner, bitte.
Entschuldigung, die Irritation. Also zu den Online-Wahlen bei sozialen Versicherungswahlen hätte ich gern eine Frage, und zwar an die Rentenversicherung. Wie bewerten Sie die Regelungen im Entwurf des zweiten Betriebsrentenstärkungsgesetzes zur Ausweitung und Verstetigung der Online-Sozialwahlen?
Vielen Dank, Frau Frommert, bitte.
Ja, vielen Dank. Die Rentenversicherung, die DRV Bund, führt ja auf Versichertenseite regelmäßig Urwahlen durch. Und wir haben auch diese Forderungen nach einer elektronischen Stimmabgabe eigentlich immer unterstützt. Wir halten die Möglichkeit einer Online-Wahl für eine echte Innovation, die zeigt, dass die Verwaltung digitalisiert und modernisiert werden kann. Und das können auch über die eigentliche Wahlhandlung hinaus dann tatsächlich vielleicht Selbstverwaltung noch mal sichtbarer machen oder aber auch jüngere Wählergruppen da eher an die Rentenversicherung und an die Selbstverwaltung mit heranführen. Natürlich ist es auch für uns eine Herausforderung, das umzusetzen. Es ist ja eine sehr, sehr große Wahl, die drittgrößte nach Europa- und Bundestagswahl. Es werden externe Anbieter gesucht werden müssen, die das dann entsprechend über ein Ausschreibungsverfahren zu ermitteln sind. Insofern wäre es sehr wichtig, dass die rechtlichen Grundlagen da auch schnell umgesetzt werden, damit wir dann gut in die Planung mit Rechtssicherheit einsteigen können.
Vielen Dank. Okay, dann gehen wir in die nächste Runde. Das ist die der Bündnis 90 Die Grünen. Herr Grau, bitte schön.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an die Einzelsachverständige Frau Professor Klammer. Welche Effekte auf die Verbreitung der Betriebsrenten versprechen Sie sich von den im Gesetz vorgesehenen Neuerungen in Sachen Öffnung des Sozialpartnermodells etwa für nicht tarifgebundene Betriebe und Arbeitnehmende?
Frau Dr. Klammer, bitte.
Vielen Dank und einen schönen Gruß in die Runde aus Duisburg. Ja, es wurden schon einige Dinge gesagt zur Verbreitung der Betriebsrenten und auch darauf hingewiesen, dass wir im Moment etwas mehr als die Hälfte der versicherungspflichtigen Beschäftigten haben, die Betriebsrenten beziehen. Was noch nicht erwähnt wurde, ist, dass der Deckungsgrad sehr viel niedriger ist in der jetzt fokussierten Gruppe der Beschäftigten in Kleinbetrieben. Da haben wir nämlich nur einen Deckungsgrad von etwa 21%, das heißt 79% der dort Beschäftigten, und da reden wir von etwa 11 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, haben keinen Betriebsrentenanspruch. Und insofern kann man vor dem Hintergrund der Tatsache, die auch Dina Vormatt schon erwähnt hat, dass wir ja seit 2001 eigentlich ein System der Lebensstandardsicherung aus drei Säulen anstreben, nur alles begrüßen, was zur Ausdehnung und zur Erweiterung der Betriebsrentenansprüche auch der bisher wenig versorgten Gruppen beiträgt. Und ich denke, dazu enthält der Gesetzentwurf auf jeden Fall einige gute Ansätze. Er ist ja nun auch schon durch einen langen Konsultationsprozess gegangen. Und ich denke, man muss die Bedenken, die einige Gewerkschaften wie zum Beispiel die IG Metall gegen das Sozialpartnermodell haben, durchaus ernst nehmen, dass die Entpflichtung der Arbeitgeber durch reine Beitragszusagen natürlich Probleme auslösen kann und dass auch vielleicht eine verstärkter Druck da ist, sich oder eine Erleichterung, sich nicht Tarifverträgen anzuschließen. Dennoch denke ich, dass es richtig ist, das Sozialpartnermodell hier weiter zu öffnen und gerade auch Personen aus Kleinbetrieben anzusprechen. Man muss auch sehen, dass es nicht nur um die Verbreitungsquote geht, sondern auch um die Frage, wie hoch sind eigentlich die betrieblichen Ansprüche. Und da haben wir im Moment einen Stand laut Alterssicherungsbericht von 605 Euro bei Frauen, bei Männern und 238 bei Frauen. Und wenn man sich das ansieht, deckt das natürlich bei weitem nicht die Lücken, die durch die Absenkung der gesetzlichen Rente entstehen oder entstanden sind schon. Und insofern sind auch andere Teile des Gesetzes zu begrüßen, wie Digitalisierung, Bürokratieabbau, verbesserte Portabilität von Ansprüchen. Und deshalb glaube ich, dass es insgesamt schon einen Fortschritt bieten kann. Er sollte aber auch nicht überbewertet werden, wenn man davon ausgeht, dass in den kleinen Betrieben, so sind die Schätzungen, die mir bekannt sind, vielleicht zwischen 5 und 30% mehr Personen Ansprüche erwerben könnten. Dann wären das so zwischen 660.000 und maximal 3,8 Millionen Personen. Da sind wir noch bei weitem nicht bei einer vollständigen Deckung durch die betriebliche Altersvorsorge. Und deshalb begrüße ich auch sehr, dass im Gesetzentwurf steht, dass die Wirkungen evaluiert werden sollen 2030. Und ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass man dann feststellen wird, dass ein Obligatorium doch eine sinnvolle Lösung wäre, wie wir es ja auch in Norwegen, Dänemark, Schweden, Niederlande, Estland, Schweiz und anderen europäischen Ländern schon kennen.
Ja, vielen Dank, Herr Grau.
Vielen Dank. Dann mit der Bitte um eine kurze Antwort, jeweils Frage nochmal an Frau Professor Klammer, aber auch an die Deutsche Rentenversicherung, an Frau Frommert. Halten Sie die Kapitalzahlung in Raten als dritte Auszahlungsform neben lebenslanger Rente und Einmalzahlung für eine sinnvolle Ergänzung?
Vielen Dank, Herr Grau. Ja, bitte schön.
Ja. Hier muss man ja sagen, auch das hatte Dina Frommert schon erwähnt, dass oberste Ziel der Alterssicherung ist, das Langlebigkeitsrisiko abzudecken. Natürlich auch Erwerbsminderung und Hinterbliebenenschutz. Aber genau das wird eben durch eine Verrentung der Ansprüche erfolgt das. Und nicht durch Kapitalauszahlung und auch also nur begrenzt durch Ratenzahlungen. Und insofern sollte die Verrentung immer das oberste Ziel sein, weil Menschen brauchen eine Sicherheit, dass sie bis an ihr Lebensende abgesichert sind. Und das wird eben durch Kapitalzahlungen nicht erreicht.
Und der zweite Teil an die Frau Frommert, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich halte das für keine sinnvolle Ergänzung, und zwar aus den schon genannten Gründen, dass uns eben wichtig ist, dass der Teil, der aus der GRV herausgenommen wurde, jetzt auch adäquat ersetzt wird durch zusätzliche Vorsorge. Und da gehört eine lebenslange Leistung einfach dazu. Wir sprechen nicht über freiwillige Vorsorge on top. Da ist das alles kein Problem. Da kann man Auszahlungsformen haben, wie man möchte. Aber wenn wir hier darüber sprechen, dass eine Niveausenkung in der GRV ausgeglichen werden soll, dann soll die bitte auch bis ans Lebensende ausgeglichen werden und nicht nur über einen bestimmten Zeitraum im Alter. Sonst sprechen wir über Sparen fürs Alter und nicht über Altersvorsorge.
Vielen Dank, Herr Grau.
Ja, nochmal eine Frage an Frau Professor Klammer. Halten Sie die Erhöhung der Obergrenze des BAV-Förderbetrags von 288 auf 360 Euro für ausreichend und angemessen?
Frau Professor Klammer.
Ja, da würde ich sagen, das ist der richtige Weg, dass der Förderbetrag erhöht wird. Da geht der Gesetzentwurf in die richtige Richtung auf jeden Fall. Und sowohl die Einkommensgrenzen sollten entsprechend erhöht werden, als auch der Förderbetrag selber. Die Regierung weist natürlich darauf hin, dass der in der Vergangenheit der bestehende Förderbetrag gar nicht im Durchschnitt voll ausgenutzt wurde. Das ist sicher richtig, aber hier sehe ich auf jeden Fall den richtigen Weg, den Förderbetrag entsprechend zu erhöhen. Möglicherweise wäre es sinnvoll, ihn noch weiter zu erhöhen. Ja.
Herr Grau.
Ja, dann noch eine kurze Frage dazu. Wie bewerten Sie den Ausschluss der Möglichkeit, Abschläge vor Vollendung des 50. Lebensjahres zurückzukaufen?
Hier haben wir ja im Rentenrecht eine ganz merkwürdige Situation. Wir haben einerseits den Paragraf 187a, wo es darum geht, dass man aber erst ab 50 Abschläge, zu erwartende Abschläge rückkaufen kann. Und dann haben wir aber andererseits den Paragraph 7 SGB 6, der aber nur nicht Pflichtversicherten oder Personen, die im Ausland leben, sozusagen offen steht, wo man zusätzliche oder eigene Beiträge als freiwillig Versicherte leisten kann. Ich denke, wir müssen langfristig einfach davon wegkommen, nur daran zu denken, dass Abschläge erkauft werden oder ausgeglichen werden sollen. Menschen brauchen einfach die Möglichkeit einzuzahlen, um auch niedrige Renten zu erhöhen. Und deshalb wäre es sinnvoll, das auszudehnen, meines Erachtens, und auch Einzahlungen in früherem Alter möglich zu machen, auch für Pflichtversicherte.
Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Runde der Linken, Frau Vollert, bitte schön.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an die GEW. Sehr geehrte Frau Bruno-Latocha, wie bewerten Sie die Möglichkeit, ohne Tarifbindung in ein Sozialpartnermodell einzutreten? Sehen Sie hier eine geeignete Möglichkeit, kleine und mittelständische Unternehmen zu erreichen? Und gäbe es auch andere, vielleicht sogar bessere Wege?
Frau Bruno-Latocha.
Ja. Das ist eine Rückkopplung? Nein. Vielleicht haben Sie sich gewundert, dass ich hier als Vertreterin einer der kleineren DGB-Gewerkschaften hier sitze. Ich sage es ganz ausdrücklich, wir haben uns im DGB hier unter den 8 Mitgliedsgewerkschaften eng abgestimmt. Und es ist jetzt, also sehen Sie das als eine Äußerung aus der großen Gewerkschaftsfamilie. Wir sind an dieser Stelle sehr solidarisch. Wir haben in den letzten 7 Jahren einiges erreicht, was SPMs angeht, aber wir haben tatsächlich im Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen bisher relativ wenig ausgerichtet. Das ist richtig und das hängt natürlich damit zusammen, dass in diesem Bereich auch die Tarifbindung sehr schlecht ist. Es ist schon interessant, dass wir seit 7 Jahren hin und her diskutieren, wie erreichen wir Beschäftigungsbereiche, die keine Tarifbindung haben, ohne auf Tarifverträge zurückzugreifen. Wir bräuchten eigentlich nur in unsere Nachbarländer zu gucken. Wie machen die das denn eigentlich? Die nutzen in der Regel das Instrument der allgemeinverbindlichen Erklärung von Tarifverträgen. Wir haben leider in Deutschland hier eine sehr lang tradierte Blockade dieses an sich international sehr bewährten Instrumentes. Und nach unserer Vorstellung könnte man wesentlich einfacher mit wesentlich geringeren Klimmzügen über das Instrument allgemeinverbindliche Erklärung weite Bereiche erreichen, wenn man das wollte.
Vielen Dank, Frau Vollert, bitte.
Vielen Dank. Meine Frage geht erneut an die GEW. In der Debatte um betriebliche Altersversorgung wird oft so getan, als sei es egal, ob Arbeitgeber oder Arbeitnehmer einzahlen. Hauptsache, es gibt eine betriebliche Altersversorgung. Wie schätzen Sie das ein?
Frau Bruno-Latocha, bitte.
Ja, auch dazu haben wir eigentlich eine sehr klare Position im Gewerkschaftslager. Entgeltumwandlung ist eine gute Möglichkeit, Arbeitnehmer mit in die Pflicht zu nehmen. Aber Herr Schäfer hat es schon gesagt, es geht hier darum, ganz wesentlich auch, ersetzende Altersvorsorge für eine paritätisch finanzierte gesetzliche Rentenversicherung zu leisten. Das ist das eine. Das zweite ist aber auch, und das hängt mit der Konstruktion der Entgeltumwandlung zusammen, dass natürlich in dem Moment, wo ich Entgelt umwandle, zunächst mal meine gesetzliche Rentenanwartschaft sich vermindert. Das ist in der Stellungnahme der Deutschen Rentenversicherung ja auch ganz klar formuliert. Das heißt, zunächst mal mache ich einen Aktivtausch. Das muss sich für die Versicherten erst mal lohnen. Deswegen ist die volle Weitergabe der eingesparten Sozialbeiträge so wichtig, weil die nämlich zunächst mal die Einzahlungen weiter erhöht. Aber viel attraktiver und letztlich viel wirkungsvoller für das, was am Ende bei rumkommt, ist es, wenn es einen echten Arbeitgeberbeitrag gibt.
Frau Vollert, bitte.
Vielen Dank. Wieder an die GEW. Der Gesetzentwurf sieht zusätzliche Einmalzahlungen in die gesetzliche Rentenversicherung vor, falls eine Kleinrente abgefunden wird und die Beschäftigte zustimmt. Andererseits sollen zusätzliche Beiträge von Pflichtversicherten zum Rückkauf von Abschlägen bei vorzeitigem Rentenbeginn erst ab 50 möglich sein und damit restriktiver gehandhabt werden als bislang. Wie bewerten Sie diese Änderung?
Frau Bruno-Latocha.
Ja, danke. Also auch diese Kombination ist nicht konsistent. Frau Klammer hat es sehr schön auf den Punkt gebracht, gerade in ihrer Stellungnahme. Es gab in den letzten 20, 25 Jahren sehr viele Einschränkungen im Rentenrecht. Wir haben sehr viele umverteilende Elemente verloren und so weiter. Wir haben die Möglichkeit, für Bildungszeiten nachzuzahlen. Das endet mit 45. Und wir haben die Möglichkeit, zusätzlich einzuzahlen und zum Rückkauf von Abschlägen. Das soll jetzt erst ab 50 laufen. Warum machen wir nicht einen Befreiungsschlag? Sagen, jeder Pflichtversicherte, jeder Versicherte darf einen bestimmten Anteil zusätzlicher Beiträge leisten. Das wäre wesentlich weniger Verwaltungsaufwand, als es derzeit der Fall ist. Als dass jeder muss da einzeln hinrennen und einen Antrag, also sich erstmal ausrechnen lassen, wie viele Abschläge habe ich denn und wenn ich dann gehe und wie viel kann ich dann einzahlen und so weiter. Totaler Wahnsinn. Es könnte so viel einfacher sein und es wäre gleichzeitig auch gerechter. Was überhaupt nicht einzusehen ist, ist, dass man einerseits für Pflichtversicherte, die das System durch ihre regelmäßige Beitragszahlung tragen, die Einzahlungen beschränken will. Und andererseits, also mit Verweis auf das Gesamtsystem, was aus dem Ruder laufen könnte, und gleichzeitig an anderer Stelle die Einzahlungsmöglichkeiten erhöht. Das ist nicht konsistent. Danke.
Vielen Dank, Frau Vollert.
Vielen Dank, sehr geehrte Frau Brunola-Tocher. Wie schätzen Sie das ein? Wird dieser Gesetzesentwurf dazu führen, dass in nennenswertem Ausmaß mehr Menschen eine betriebliche Altersvorsorge in Anspruch nehmen können?
Frau Brunola-Tocher, bitte.
Ich gehe tatsächlich davon aus, dass es möglich sein wird, in nächster Zeit gerade im Bereich der Sozialpartnermodelle vieles zu bewegen. Wir haben hier in diesem Bereich, also Tarifpolitik ist kein Sprint, Tarifpolitik ist ein Marathon. Das dauert, das ist sehr, sehr mühsam und selbst in Bereichen wie der Chemieindustrie, wo man eine gut eingespielte Sozialpartnerschaft hat, hat es viele Jahre gedauert. In den Bereichen, wo man noch nicht so viel Erfahrung hat mit Tarifverträgen, ist es noch mal komplizierter. Aber wir haben tatsächlich jetzt eine ganze Menge gute Andockmöglichkeiten im Rahmen von Tarifverträgen, durch Inbezugnahme von Tarifverträgen und so weiter, Dinge zu bewegen. Und von daher bin ich doch zuversichtlich, dass wir in nächster Zeit weiterkommen. Ob es reicht, ist eine andere Frage, aber ich bin zuversichtlich, auch was meinen eigenen Bereich angeht, dass wir mit den jetzt möglichen Andockmöglichkeiten weiterkommen. Und was wir nicht brauchen, ist ein sukzessives Rausdrängen der Tarifpartner. Das wird uns nicht weiterhelfen. Dann sind wir wieder bei dem, was wir schon mal hatten, nämlich wir schicken die Versicherungsvertreter auf die Kleinbetriebe los. Da wollen wir nicht mehr hin. Danke.
Vielen Dank. Wir kommen in die nächste Runde, die der CDU-CSU, Herr Reddick, bitte.
Vielen Dank. Meine erste Frage geht an Herrn Gunkel von der BDA. Könnten Sie noch mal abstrakt ausführen, inwiefern die Sozialpartner heute ja schon Einfluss und Kontrolle bei der Ausgestaltung, Steuerung und Durchführung von Sozialpartnermodellen hätten und inwiefern würde sich das verändern oder würde es gegebenenfalls gleich bleiben, wenn man jetzt einen Beitritt zu einem Sozialpartnermodell, so wie Sie es auch vorgeschlagen haben, ermöglichen würden.
Herr Gunkel, bitte.
Es ist ja heute schon im Gesetz vorgesehen, und das soll ja auch so bleiben, dass die Tarifvertragsparteien sich an der Durchführung und Steuerung des Sozialpartnermodells beteiligen müssen. Und das ist ja auch ganz wichtig, dass sie die Grundstrukturen regeln und beispielsweise in welcher Höhe ein Sicherungsbeitrag vorgesehen ist, ist regeln die Tarifvertragsparteien, welche Anlageformen gewählt werden. Und sie regeln im Interesse der Beschäftigten sowohl die Anlagemöglichkeiten, die Renditechancen, aber auch die Sicherheit. Also die Grundstrukturen regeln die Tarifvertragsparteien. Mit der jetzigen Gesetzesänderung wird dankenswerterweise klargestellt, dass wenn eine Durchführungssteuerung nicht ganz so, wie es im Gesetz vorgesehen war, vorhanden ist, dass trotzdem das Sozialpartnermodell die reine Beitragszusage wirksam ist. Das ist wichtig, weil es in der Vergangenheit eine Zurückhaltung bei den Tarifvertragsparteien gegeben hat, weil sie sich eben genau nicht sicher waren, inwieweit sie sich beteiligen müssen.
aber auf der anderen Seite auch dürfen, weil es hier Beschränkungen gibt, auch inwieweit sich zum Beispiel in Anlageentscheidungen Tarifvertragsparteien in das tägliche Geschäft einer Versorgungseinrichtung einbringen können. Aus unserer Sicht hätte man auch einfach den Paragraph 21 Betriebsrentengesetz streichen können, dann hätte man die Diskussion nicht gehabt, aber vielleicht kann das auch dem Vertrauen der betrieblichen Altersvorsorge weiter verhelfen und das Vertrauen Sozialpartnermodelle, wenn auch im Gesetz formuliert ist, dass die Tarifvertragsparteien sich um die Gestaltung von Sozialpartnermodellen kümmern. Also da wird sich durch das Gesetz nichts ändern.
Danke, Herr Gunkel. Herr Rettig.
Vielen Dank. Eine Frage an Herrn Mühl. Würden Sie, jetzt haben wir eben gehört, wie schwer es auch in der Vergangenheit bereits war, die Verbreitungsgrade deutlich zu erhöhen, wäre es aus Ihrer Sicht sinnvoll, dass man verpflichtende Zielvorgaben einführen würde?
Herr Mühl, bitte.
Ja, vielen Dank. In der Tat ist eine schwierige Frage, muss ich gestehen. Verpflichtende Zielvorgaben, um den Sinn beurteilen zu können, ist ja die Frage, was folgt denn aus einer Nichterreichung oder Erreichung der Zielvorgaben? Und erst wenn man diesen Teil des Gesamtgebildes auch vor sich hat, könnte man natürlich sinnvoll beantworten, ob das ein gangbarer Weg ist. Ich denke schon, wir sollten uns ambitionierte Ziele setzen gemeinsam. Wir haben die Zahlen gehört, wie die Verbreitung aktuell ist. Und auch aus unserer Sicht ist das insgesamt noch nicht so, wie wir uns das vorstellen würden. Keine Frage, wir müssen da vorankommen. Als Branche, in der die Kombination von allen möglichen schon erwähnten Wegen und Instrumenten existieren und wo wir weit über 80% Beteiligung haben der Beschäftigten in allen Formen, sehe ich da jetzt für uns entspannt jeder Zielsetzung entgegen. Wichtig für uns wäre es, wenn denn eine solche Zielsetzung mit einer konkreten Folge festgehalten werden würde, dass man dann die Folgen auch zielgerichtet vornimmt auf die Bereiche, wo es eben nicht geklappt hat und wo die Herausforderung noch ist, voranzukommen, und dass man da nicht mit einem Einheits-One-Size-Fits-All-Ansatz sozusagen versucht, an anderer Stelle etwas aufzubauen und das, was aber schon da ist, ja für weit also mehr als die Hälfte der Beschäftigten haben wir ja funktionierende Systeme, dann da vielleicht etwas in Frage stellt oder zerstören würde. Das wäre uns sehr wichtig. Ansonsten ambitionierte Ziele gerne. Ob man die genau auf die Prozentzahl gesetzlich festschreiben kann, bin ich zurückhaltend.
Herr Rettig, bitte.
Vielen Dank. Eine weitere Frage an Frau Petri und Herrn Stiefermann von der Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersvorsorge. Könnten Sie noch mal, Sie haben eben schon ein bisschen was dazu ausgeführt, konkret nennen, was aus Ihrer Sicht nötig wäre, also konkrete Maßnahmen, um die betriebliche Altersvorsorge insgesamt zu stärken und den Verbreitungsgrad deutlich zu erhöhen?
Herr Stiefermann, bitte.
Gerne. Also einige Punkte gehen ja in die richtige Richtung. Da haben wir eben schon darauf hingewiesen. Das ist einmal das Thema Geringverdienerförderung. Wir haben nach wie vor die Situation in Deutschland, dass Geringverdiener eben sehr selten eine betriebliche Altersversorgung bekommen. Das hängt auch damit zusammen, dass Betriebsrenten eben personalpolitische Instrumente sind, wo man genau schaut, zielgenau dann eben auch diese einsetzt. Das heißt, wenn wir bei der Geringverdienerförderung am richtigen Punkt ansetzen, und ein wichtiger Punkt ist der Anreiz für den Arbeitgeber, hier eine solche zusätzliche Altersversorgung einzurichten, dann wäre sicherlich um einiges schon zusätzlich gewonnen. Das heißt, von den 30% Förderung auf 40% oder gar 50% Förderung in den Fällen zu gehen. Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, wir haben an vielen Punkten bürokratische Hemmnisse. Herr Gunkel hat mit dem Thema Schriftformerfordernis etwas genannt. Wir haben an anderen Punkten sehr gute Ansätze im Gesetzentwurf, zum Beispiel bezogen auf den Pensionssicherungsverein, der Möglichkeiten hat, in Zukunft den Datenaustausch zum Beispiel mit der gesetzlichen Rentenversicherung oder anderen Stellen durchzuführen. Das haben alle anderen Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung nicht. Wir müssen nicht zwingend mehrfach Daten erheben. Also hier, glaube ich, haben wir viele, viele Ansätze. Und der andere Punkt ist eben der, wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie das System der Sozialpartnermodelle und hier eben der reinen Beitragszusage voran gebracht werden kann. Wir schauen nur mal, eben ist immer gesagt worden, schauen wir doch mal über den nationalen Tellerrand. Die Niederlande setzen quasi das um, worum wir im Augenblick eben kämpfen, diese Ideen des Sozialpartnermodells, und wenden sie eben in der ganzen Breite an. Und damit haben wir einen ganz zentralen Punkt, den die Niederlande uns voraus haben. Das ist nämlich der Punkt der Flexibilität, der Abänderbarkeit von gesetzlichen Systemen, die einfach dann eben auch möglicherweise vereinfacht werden können.
Vielen Dank, Herr Rettig.
Vielen Dank. Noch eine kurze Frage an Herrn Schäfer vom DGB. Sie haben ja gerade auch Ihre Kritik am Sozialpartnermodell ausgeführt. Aber ist es nicht so, dass am Ende für den Arbeitnehmer, die aktuell ausgeschlossen sind von einem Zugang zum Sozialpartnermodell, eine Beitragszusage mit Sozialpartnermodell besser ist als gar keine betriebliche Altersvorsorge?
Kurze Antwort bitte.
Also ich habe gar nichts Negatives gegen das Sozialpartnermodell gesagt. Ich habe lediglich gesagt, dass es eine von vielen Wegen ist und es entsprechend in den Branchen geguckt werden muss, was man geht. Natürlich ist eine Altersvorsorge auch als reine Beitragszusage besser als keine Altersvorsorge, aber wir bleiben trotzdem und gerade bei den Geringverdienern dabei, wenn der Arbeitgeber es nicht bezahlt, soll es der Geringverdiener bezahlen, soll es der Mindestlöhner bezahlen, dann lebt er unter dem Existenzminimum. Wir haben doch genau in diesem Bereich von Geringverdienern das objektive Problem, wo das Geld dort herkommen soll. Der Arbeitgeber macht es nicht als Modell von Beschäftigtenbindung und der Beschäftigte hat objektiv den Lohn nicht, um das zu tun. Dieses Problem müssen wir doch adressieren und da wäre eben zum Beispiel Tarifverträge, die verbindlich, also allgemein verbindlich erklärt sind und damit verbindlich einen Arbeitgeberbeitrag vorsehen, eine Lösung. Und zum Beispiel für den ganzen Verdi-Bereich können wir das jetzt machen, weil Verdi hat Tarifverträge.
Vielen Dank. Wir kommen zur Runde der AfD. Frau Hui, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Also Frau Professor Klammer und auch das Gewerkschaftslager hat schon durchklingen lassen, dass Ihnen am liebsten eine verpflichtende Rentenversicherung wäre. Ich möchte trotzdem noch mal bei Herrn Schäfer nachfragen, was würden Sie von einer verpflichtenden, in Anführungszeichen, Betriebsrente halten, aus dem der Arbeitnehmer wegoptieren kann oder ausoptieren kann, wenn er nicht mitmachen mag?
Herr Schäfer, bitte.
Ich glaube, hier stellt sich objektiv die Frage, worüber reden wir? Wenn wir über ein Obligatorium reden in der betrieblichen Altersvorsorge, reden wir in Deutschland über eine Pflicht des Beschäftigten, aus seinem Bruttolohn Geld zur Seite zu legen. Das heißt, wir reden über eine Nettogehaltskürzung für Beschäftigte. Das ist das, was wir als Obligatorium in Deutschland diskutieren. Und dann habe ich doch, wenn es ein Opt-out gibt, wieder das Problem, dass die Leute im unteren Einkommensbereich aus nachvollziehbaren Gründen das Geld dafür nicht haben und rausoptieren werden. Das heißt, ich habe wieder das Finanzierungsproblem. Wenn wir nicht rangehen, dass das verpflichtend ist, in dem Sinne, dass es über Tarifverträge allgemeinverbindlich erklärt mit Arbeitgeberfinanzierung ist, werden wir bei Geringverdienerinnen mit allen Varianten, die irgendwie freiwillig sind, ein verpflichtendes System nicht ersetzen können. Das wird wir zaubern wir nicht. Niederlande obligatorisch durch Tarifverträge. Schweden obligatorisch durch Tarifverträge. Norwegen obligatorisch durch Tarifverträge. Überall dort und übrigens überwiegend bis ausschließlich arbeitgeberfinanziert. In Niederlanden ist der Arbeitgeberbeitrag zum Teil 25% des Bruttolohns in die Betriebsrente rein. In Schweden oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze 30% des Bruttolohns. Da kommt auch was bei rum. Aber nicht, wenn wir auf Freiwilligkeit setzen und die Beschäftigten zwingen, von ihrem knappen Lohn immer noch zu sparen.
Ja, vielen Dank für die Antwort. Sie haben ein Opt-out-Modell oder ein Verpflichtungsmodell für die Arbeitnehmer jetzt hier geschildert. Man könnte natürlich auch ein Verpflichtungsmodell für die Arbeitgeber ersinnen. Ich möchte Herrn Gunkel fragen, was halten Sie denn von einer verpflichtenden Betriebsrente, die rein arbeitgeberfinanziert wäre?
Frau Hui, vielen Dank. Herr Gunkel,
ach, bitte. Entschuldigung, Herr Vorsitzender.
Deutschland hat schon heute im internationalen Vergleich, wie die OECD-Zahlen zeigen, eine ganz besonders hohe Belastung auf den Faktor Arbeit. Wir haben bezogen auf die Arbeitskosten beim durchschnittlich verdienten Alleinstehenden haben wir eine Abgabenbelastung von 48%. Nur Belgien liegt höher. Und die Sozialversicherungsbeiträge werden, wenn nicht gegengesteuert wird, sogar noch weiter steigen, voraussichtlich auf rund 50% im Jahr 2040. Und in einer solchen Situation, in der die deutsche Wirtschaft ohnehin schon 6 Jahre stagniert und wir eine zunehmende Kostenbelastung bei den Arbeitskosten haben, noch eine weitere obligatorische Belastung auf den Faktor Arbeit draufzusetzen, halten wir für den völlig falschen Weg. Wir setzen weiter auf gute Rahmenbedingungen für die betriebliche Altersvorsorge. Und wenn die kommen, dann kann auch wieder die Verbreitung steigen. Und dann können wir auf freiwilliger Basis zusätzliche Altersvorsorge bringen, aber nicht mit einem Obligatorium.
Ich frage noch mal
Vielen
nach.
Vielen Dank, Herr Gunkel. Frau Hoey, bitte.
Ich möchte noch mal nachfragen, weil ich werde das von vielen kleineren Arbeitgebern gefragt. Haben wir nicht die Möglichkeit, freiwillig irgendwo einzuzahlen? Unsere Mitarbeiter können gar nicht mitmachen, aber wir wollen was Vernünftiges, was sich auch rentiert. Am liebsten würden wir in Immobilien oder würden wir in Zuschüsse zahlen zum Eigenheimerwerb, nicht? Oder Eigenheimbau. Also insofern ist der Wunsch durchaus da. Wie würden Sie es denn sehen, wenn zuvor die Unternehmenssteuer um 5 Prozentpunkte gesenkt würde?
Herr Gunkel, bitte.
Also, dass wir Senkungen von Unternehmenssteuern für richtig halten, wenn Sie sich denken, da ist jetzt auch ein Schritt mit dem Investitionsbooster getan worden. Aber zu Ihrer eigentlichen Frage, die betriebliche Altersvorsorge betrifft. Ja, wir brauchen attraktive Möglichkeiten für kleine Betriebe. Es gibt ja auch Versorgungseinrichtungen, die kleine Betriebe nutzen können. Also ein ganz einfacher Durchführungsweg, den alle nutzen können und der auch häufig von Kleinbetrieben genutzt wird, ist ja die Direktversicherung. Aber wir sind ja aus vielerlei Gründen dazu gekommen, dass nicht nur Versicherungen ein guter Weg sind, sondern dass wir die kleinen Arbeitgeber häufig deshalb nicht für die betrieblichen Altersvorsorge gewinnen können, weil sie risikoavers sind, weil sie sagen, wir wollen nicht in ein paar Jahrzehnten für irgendwelche Verpflichtungen haften, zum Beispiel, weil eine Versorgungseinrichtung nicht richtig gewirtschaftet haben. Und das war ja die Idee, die reine Beitragszusagen des Sozialpartners zu stärken. Und deshalb werben wir dafür, dass das Sozialpartnermodell, wie gesagt, auf tarifvertraglicher Grundlage von allen genutzt werden können, dass alle, also insbesondere natürlich auch die, wie Sie völlig zu Recht sagen, Kleinbetriebe, die betriebliche Altersvorsorge nicht nutzen, dass die einen einfachen Weg haben, betriebliche Altersvorsorge zu guten Konditionen mit Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden ausgehandelt nutzen können. Das ist unsere Idee. Bitte jeder Arbeitgeber, alle Beschäftigten sollen ein Sozialpartnermodell nutzen können, auch wenn in dem Bereich, in dem die Gewerkschaft noch kein Sozialpartnermodell vereinbart hat.
Vielen Dank, Frau Hui, bitte.
Herr Gunkel, wie schätzen Sie dann die Bereitschaft ein, der Arbeitnehmer unsicher zu investieren? Also wie ist die Abwägung zwischen Rendite und Sicherheit? Bitte um eine kurze Antwort.
Herr Gunkel, bitte.
Die Frage ist berechtigt. Sozialpartnermodelle werden nur Akzeptanz finden, wenn hinreichend dafür gewährleistet ist, dass die Beiträge gut angelegt sind, auch hinreichend sicher. Und das ist bei den Sozialpartnermodellen der Fall. Und deshalb dafür sorgt ja auch die gewerkschaftliche Beteiligung.
Frau Hui, bitte.
Und eine weitere Frage dazu. Können Sie sich überhaupt kein Modell vorstellen, was auf eine reine Beitragszusage hinausläuft, aber ohne dass die Gewerkschaft mit erforderlich ist? Können Sie sich keine Kombination von Anlagemöglichkeiten, Verpflichtungen der Arbeitgeber vorstellen, ohne dass die Gewerkschaften involviert sein müssen?
Herr Gunkel.
Vorstellbar ist das. Wir haben aber mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz, als der Gesetzgeber sich anders entschieden hat, diese tarifvertragliche Grundlage akzeptiert. Aber weil wir sehen, dass das Sozialpartnermodell momentan nur für, ich habe es gesagt, für weniger als 10% aller Beschäftigten eine Option ist, erwarten wir jetzt auch Maßnahmen, die wirklich eine Öffnung vorsehen, dass wirklich alle Arbeitgeber für ihre Beschäftigten eine reine Zusage auf der Grundlage eines Sozialpartnermodells vereinbaren können.
Danke, Frau Hui. Mit Mikro.
Eine letzte Frage. In der Schweiz zum Beispiel ist in der beruflichen Vorsorge auch eine Art Betriebsrentenmodell über die Pensionskassen die Hinterbliebenenrente und die Erwerbsminderungsrente mitversichert. Ist das auch für uns eine Option?
Herr Gunkel, bitte.
Die Erwerbsminderungsrente und die Hinterbliebenenversorgung ist bei der klassischen arbeitgeberfinanzierten betrieblichen Altersvorsorge häufig dabei. Gerade im Zuge neuerer Modelle, die sich in den 2000er Jahren entwickelt haben und häufig bei der Entgeltumwandlung, ist dies häufig nicht der Fall. Aber betriebliche Altersvorsorge ist sehr viel besser geeignet als zum Beispiel private Altersvorsorge, gleichzeitig alle biometrischen Risiken mit abzusichern.
Okay, vielen Dank. Dann gehen wir in die Runde der SPD. Frau Klöckner, bitte.
Ja, meine Frage geht an den DGB und die GEW. Wie bewerten Sie insgesamt das vorliegende Maßnahmenpaket, um die Betriebsrenten auf freiwilliger Basis voranzubringen, wenn Sie, wie wir jetzt auch schon gehört haben, die Maßnahmen anzweifeln? Sollten dann obligatorische Elemente eingeführt werden? Vielleicht können Sie noch mal Ausführungen, wenn ja, welche?
Wer fängt an?
Ich fange mal an und dann kann Gesa gerne ergänzen. Also wir finden den Gesetzentwurf, wie er jetzt vorliegt, insgesamt gut. Er geht auch die ganzen Widersprüche und die ganzen Konflikte, die wir einfach haben in dem Feld, aus unserer Sicht sehr gut an. Wir begrüßen vor allem den Geringverdienerförderbetrag, Anspruch bei Teilrente, Fortführung nach ruhendem Arbeitsverhältnis, Erleichterungen bei der Durchführung von den Sozialpartnermodellen, aber auch diese Nebenbaustelle wie Wertguthaben bis zur Regelaltersgrenze weiterzuführen, sind aus unserer Sicht alles gute Schritte, um auch gute Übergänge beispielsweise zu ermöglichen. Wie schon gesagt, aus unserer Sicht, wenn man international guckt und auf Mehrsäulenmodelle schaut, die über Betriebsrentensysteme funktionieren. Das ist die einzige Variante, die es eigentlich international gibt. Wenn ich nicht alleine gesetzlich mache, dann ist es ergänzend betrieblich. Dann ist das in aller Regel durch eine starke allgemeinverbindliche Wirkung der Tarifverträge mit Deckungsgraden von 90%. Und Deutschland versucht hier nach wie vor den Weg hinzukriegen, irgendwie freiwillig Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeberinnen auf individueller Ebene dazu zu bekommen, eine flächendeckende Versorgung mit guten Betriebsrentensystemen hinzubekommen. Das wird, wie wir die letzten 25 Jahre gesehen haben, nicht funktionieren. Das heißt, solange wir uns nicht trauen, allgemeinverbindliche Erklärungen von Tarifverträgen, die sich mit Betriebsrenten beschäftigen, voranzutreiben und zu sagen, dann gelten diese Tarifverträge eben für die gesamte Branche, solange werden wir dieses Problem weiter diskutieren, weil wir drehen uns immer im Kreis. Sowohl der Arbeitgeber als auch der Beschäftigte stellt sich hin und sagt, ich habe kein Geld dafür, salopp gesagt. Das heißt, wenn wir es nicht in Tarifrunden hinkriegen, werden wir diesen Konflikt nicht aufgelöst bekommen. Und insofern ist aus unserer Sicht, wenn jetzt mit den neuen Varianten des Betriebsrentenstärkungsgesetzes die Verbreitung nicht erreicht wird, die Diskussion eröffnet, über verpflichtende Arbeitgeberbeiträge zu reden.
Vielen Dank, Herr Schäfer und Frau Brunner-Tocher.
Ja, ich kann mich dem weitgehend anschließen, aber auch der Vorrede, es ist nicht alles, wenn wir uns jetzt hier hinstellen und ganz konkrete Kritikpunkte äußern, heißt ja das nicht, dass wir alles schlecht finden, was da aufgeschrieben ist. Das muss ich schon mal betonen. Es sind viele Schritte in die richtige Richtung. Wie ich auch vorhin schon sagte, ich denke, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir anfangen, das Andocken zu lernen. Da ist noch Luft nach oben. Da ist noch sehr viel Luft nach oben, aber ich denke, wir fangen gerade damit an. Wir haben jetzt seit 3 Jahren überhaupt erst mal von der BaFin zugelassene Sozialpartnermodelle. Wie ich schon sagte, das dauert seine Zeit. Es ist bedauerlich, dass wir nicht viel früher damit anfangen konnten, dass wir nicht schon, als wir angefangen haben, die gesetzliche Rente abzusenken, solche Rahmenbedingungen hatten. Das ist so, aber wir arbeiten dran. Und natürlich gibt es Tarifbereiche, die noch gar nicht sich auf den Weg gemacht haben, aber das sind zum Teil auch Tarifbereiche, die bereits sehr gute betriebliche Altersversorgung haben und auch gar keine Lust haben, jetzt was nebendran aufzumachen, was ihre etablierten und gut eingeführten Modelle in Frage zu stellen. Also von daher muss man dann auch gucken, wenn man sagt, die Gewerkschaften verweigern sich. Ich glaube nicht, dass der Bereich von Industriegewerkschaften, die bisher nicht dabei sind, der gleichzeitig derjenige ist, wo die großen weißen Flecken sind. Die sehe ich tatsächlich eher in anderen Branchen. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir da in den nächsten Jahren weiterkommen, jetzt wo wir gelernt haben, wie es geht.
Frau Klöckner, bitte.
Ja, vielleicht noch mal an den DGB, noch ein bisschen zur Konkretisierung. Wie sehen Sie das künftige Zusammenspiel von Betriebsrente, reformierter Riester-Rente und der neuen Frühstartrente? Wäre es sinnvoll, für die Verbreitung der Betriebsrente konkrete Zielvorgaben zu machen?
Herr Schäfer.
Ja, es sind ja zwei Fragen. Also das eine ist für uns, gibt es böse gesagt kein Zusammenspiel zwischen gesetzlicher Rente, Betriebsrente und privater Vorsorge, weil für uns private Vorsorge 25 Jahre lang evident bewiesen nichts bringt. Das ist freiwillig, das ist kompliziert, das ist unglaublich teuer, die Menschen sind überfordert, das funktioniert nicht. Was international funktioniert und auch in Deutschland mit über 50% Verbreitung funktioniert, ist eben ergänzende betriebliche Altersvorsorge. Und insofern sollten wir, wenn man auf eine zweite Säule setzen will, sehr konsequent diese Säule stärken und nicht noch immer mehr Geld in diese gescheiterte dritte Säule verschieben. Und dazu gehört dann auch die Frühstartrente, die sowieso sehr fraglich in der Höhe, sehr fraglich in der Ausgestaltung und sehr fraglich in allem ist, wo am Ende vermutlich gar nichts bei rauskommen wird, außer Verwaltungskosten und Profite bei der Versicherungswirtschaft. Insofern ist das für uns keine Lösung des Problems. Und denn wir müssen dann für die Verbreitung tatsächlich über tarifverträgliche Strukturen und verbindende Wirkung über Tarifverträge reden, wenn wir nicht über ein gesetzliches Obligatorium reden. Aber dann müssen Sie sich entscheiden, was die Vorgabe ist und wer es bezahlen soll.
Frau Glöckner.
Ja, ich hätte noch eine Frage an den DGB zum Steuerrecht. Wie bewerten Sie insgesamt die Effizienz der Fördermittel, die der Staat für die verschiedenen Formen der Zusatzrente, also Betriebsrente, Riester-Rente, Frühstarter-Rente, einsetzt?
Herr Schäfer.
Ja, ich kann ein bisschen an dem anschließen, was ich eben gesagt habe. Also die Verbraucherzentralen, Finanztest und Co. haben in den letzten 25 Jahren durchgehend bewiesen, dass Fördermittel in der privaten Riester-Rente mehr oder minder versenkt sind und nichts beitragen außer Kostendeckung der Versicherungswirtschaft. Im Betriebsrentenrecht sehen wir das durchaus anders. Da haben wir natürlich erstens in der Regel keine Vertriebskosten, vor allem nicht, wenn es kollektiv organisierte Systeme sind. Und damit fallen natürlich diese Posten weg. Und wir haben mit der Geringverdienerförderung seit 2018 ein sehr gutes Mittel, was mit 1 Million Beschäftigten auch gut angenommen wird. Insofern begrüßen wir auch hier die Verbesserung im vorliegenden Gesetzentwurf ausdrücklich. Und auch die Zulagenförderung in Riester ist, seit die Doppelverbeitragung abgeschafft worden ist, in dem Bereich besser angenommen worden. Und für uns bleibt es essentiell, wenn wir die Betriebsrenten stärken wollen, dann müssen wir die bestehenden Fördermöglichkeiten, die es gibt, da rede ich über § 3 Nummer 56 und 63 ESTG, aufeinander abstimmen und gleichwertig machen und nicht diskriminierend sein. Wir müssen Entgeltumwandlung in diesem Sinne verbessern. Wir müssen den Geringverdienervertrag und die Riester-Zulagenstruktur verbessern und kombinierbar machen. Und dann haben wir, glaube ich, ein funktionierendes Setting aus Anreizmechanismen und Förderinstrumenten, mit denen wir als Sozialpartner gut arbeiten können.
Vielen Dank, Frau Glöckner.
Vielleicht noch ganz kurz zur deutschen Rentenversicherung. Mit dem Gesetzentwurf wird auch die fortschreitende Digitalisierung Rechnung getragen. In Zeiten zunehmender Digitalisierung spielt die Nutzung elektronischer Formulare auch im Rahmen der Sozialverwaltung eine immer größere Rolle. Wie beurteilen Sie die Situation?
Frau Frommel, bitte.
Ja, vielen Dank. Wir haben inzwischen durchaus viele Menschen, die elektronischen Formulare oder wir sagen lieber Online-Verfahren, weil es geht ja nicht nur um die elektronischen Formulare, sondern auch um das, was dahinter steht. Etwa 2/3 der Anträge auf Renten werden inzwischen elektronisch gestellt. Insofern wird das auch gut angenommen. Es werden immer mehr, gerade bei denen, die übers Internet selber einen Antrag stellen, gehen die Zahlen sehr, sehr hoch. Wir haben aber auch viele, die zusammen mit Experten dann ausfüllen und dann den Antrag online einreichen.
Vielen Dank. Herr Reddick, bitte für die CDU-CSU.
Vielen Dank. Ich hätte als erstes eine Frage an Frau Petri und Herrn Stiefermann. Und zwar kritisieren Sie in Ihrer Stellungnahme bzw. haben darauf hingewiesen, dass der Gesetzesentwurf jetzt wenig Veränderungen bei der Direktzusage vorsieht. Vielleicht können Sie da noch mal ins Detail gehen, welchen Änderungsbedarf Sie hier sehen würden. Und eine zweite Frage auch an Sie. Sie haben außerdem darauf hingewiesen, dass wir ja auch darüber hinausgehend noch weiteren Entbürokratisierungsbedarf hätten. Wo würden Sie den denn sehen?
Wer möchte? Herr Stiefermann?
Ja, gerne. Bei der Direktzusage handelt es sich um den Durchführungsweg, der, ich sag mal, traditionsmäßig von den Deckungsmitteln her mit Abstand der größte Durchführungsweg ist, bei dem wir aber in den letzten Jahrzehnten keinerlei Verbesserungen hatten bei all den Reformen, die durchgeführt worden sind. Die Direktzusage funktioniert so, dass der Arbeitgeber berechtigt ist, steuerlich anerkannt Rückstellungen zu bilden. Diese Rückstellungen werden immer noch mit 6% abgezinst gebildet. Das finden wir auch in der heutigen Zeit, in der Vergangenheit galt das erst recht, für so nicht angemessen. Also an dem Steuersatz muss dringend etwas getan werden, wie insgesamt bei der einkommensteuerlichen Seite und auch der bilanziellen Seite bei der Direktzusage Nachbesserungsbedarf besteht. Was die Entbürokratisierung anbetrifft, ziehe ich auch noch mal einen leichten Schlenker zu der Frage, ob irgendwelche, ich sag mal, Zielvorgaben, Verpflichtungen oder Ähnliches Sinn machen würden. All diese Punkte würden nichts daran ändern, dass wir grundsätzlich bestimmte strukturelle Probleme im Bereich der betrieblichen Altersversorgung haben. Und aus Arbeitgebersicht ist ein zentraler Punkt die Haftung, aber der nächste Punkt ist die Bürokratisierung, die hier drin ist. Das sind die Dokumentationspflichten rauf und runter, die beim Arbeitgeber da sind. Und parallel haben wir dazu eine wirkliche Überbürokratisierung bei der Aufsicht von unter Aufsicht stehenden Einrichtungen wie Pensionskassen, Pensionsfonds und eben auch Direktversicherung. Hier müssen wir dringend etwas tun. Ansonsten kommen wir in die Situation, dass unsere Einrichtungen sich quasi zu Tode berichten und dokumentieren. Das macht keinen Sinn. Das kostet Geld. Und dieses Geld führt dazu, dass Leistungen niedriger ausfallen, als sie ausfallen könnten. Da können wir eine ganze Menge in diesem Bereich tun, wie wir insgesamt auch digitale Prozesse verstärkt zulassen müssen und nicht immer als Totschlagsargument sofort. Bei jeder Idee, die man zur Entbürokratisierung und Digitalisierung hat, ist bei uns das Totschlagsargument immer der Datenschutz. Dieser Schutz führt dazu, dass unsere Systeme kontinuierlich teurer werden.
Vielen Dank, Herr Stiefermann.
Vielleicht darf ich dazu noch ergänzen, entschuldigen Sie, dass wir den Blick hier nicht nur auf Deutschland richten müssen, sondern auch zum Thema Entbürokratisierung auf die EU gucken müssen. Denn auch von dort kommen Gesetze und Direktive, die uns in der betrieblichen Altersversorgung sehr in die Bürokratie treiben. Also das wäre der nächste Wunsch, dass man das nicht nur auf Deutschland begrenzt.
Herr Rettig, bitte.
Vielen Dank für die Beantwortung. Eine weitere Frage an Herrn Mühl vom Bundesarbeitgeberverband Chemie. Der Gesetzentwurf sieht ja auch eine Klarstellung im Bereich vor, wie künftig auch Wertguthaben verwendet werden können. Sieht vor, dass also die Verwendung und Entsparung auch künftig parallel zum Bezug der Altersrente möglich sein soll. Wie bewerten Sie das?
Herr Mühl, bitte.
Ja, vielen Dank. In der Tat, wir haben bei uns in der Branche einen relativ hohen Verbreitungsgrad. Etwa die Hälfte aller Tarifbeschäftigten verfügen bei uns über Wertguthaben, die aktiv über tarifliche Regelungen bespart werden. Aktuell ist es noch so, dass die Sozialversicherungsträger beim Beginn eines Rentenbezugs verlangen, dass diese Wertguthaben aufgelöst werden. Das ist ein Störfall, wie das dann heißt, ausgelöst wird und das Guthaben sofort komplett ausgezahlt wird, dass keine parallele Entsparung zum Rentenbezug möglich ist. Aus unserer Sicht ist diese Praxis schon jetzt nicht wirklich vom Wortlaut des Gesetzes gedeckt an der Stelle. Und der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages ist da vor 3 Jahren auch zu diesem Ergebnis gekommen. Insofern sehen wir es äußerst positiv, dass mit der Neuregelung im Betriebsrentenstärkungsgesetz 2 jetzt klargestellt wird, dass eine parallele Entsparung aus Wertguthaben bis zum Bezug der Altersrente grundsätzlich möglich ist. Alles andere ist auch wirklich schwer vermittelbar, seitdem die Hinzuverdienstgrenzen entfallen sind. Kann ich parallel zum Rentenbezug arbeiten und Verdienst erzielen? Warum sollte ich dann nicht auch aus schon vorgearbeitetem Entgelt, aus dem Wertguthaben Verdienst erzielen können? Aber genau deswegen ist für uns auch nicht einsichtig, warum die Begrenzung zeitlich auf den Zeitpunkt der Regelaltersgrenze erfolgt und warum nicht auch jenseits der Regelaltersgrenze eine Entsparung aus dem Wertguthaben noch möglich sein soll. Gerade wenn politisch auch das Ziel ist, dass längeres Arbeiten gefördert werden soll, dass auch Arbeiten jenseits der Regelaltersgrenze gefördert werden soll, dann sollte auch Verdiensterzielung aus Wertguthaben jenseits der Regelaltersgrenze möglich sein. Diese Begrenzung ist für uns nicht nachvollziehbar.
Vielen Dank, Herr Rettig.
Vielen Dank. Dann noch eine weitere Frage an Frau Petri und Herr Stiefermann wieder, und zwar zu den Optionsmodellen zur automatischen Entgeltumwandlung. Der Gesetzentwurf sieht ja vor, dass wir hier bei den Optionsmodellen eine Ausweitung herstellen und schaffen. Wie bewerten Sie die Ausweitung bei den Optionsmodellen zur automatischen Entgeltumwandlung?
Herr Stiefermann, bitte.
Ja, als nicht ausreichend. Warum ist es so? Also Optionsmodelle, das zeigt das Ausland, sind eben eine sehr gute Möglichkeit, um auch betriebliche Altersversorgung voranzubringen. Wenn allerdings jetzt hier die Ausrichtung nach dem Gesetzentwurf dahin geht, dass nur tarifierbare Bereiche dann auch tatsächlich ein Optionsmodell nutzen können, dann ist das nach unserer Auffassung eben nicht ausreichend. Da muss man deutlich weitere, ich sag mal, Lockerungen dann eben auch ermöglichen, um tatsächlich hier eben auch die betriebliche Altersversorgung auf diesem Weg voranzubringen.
Herr Reddick.
Vielen Dank. Ich hätte noch eine Frage an die BDA und in dem Fall an Herrn Werner. Und zwar, das ist ja heute auch schon teilweise angeklungen, das Thema Geringverdienerförderung. Der Gesetzentwurf zitiert ja eine Dynamisierung der Grenze vor, die aus unserer Sicht auch hier sachgerecht ist. Wie würden Sie denn die Geringverdienerförderung aus Ihrer Sicht noch weiter ausweiten? Und heute kam auch der Vorschlag, dass man auch beim Förderbetrag dynamisieren könnte. Wie würden Sie das einschätzen?
Herr Werner, bitte.
Ja, also da haben wir einen Konsens mit der Gewerkschaft. Herr Schäfer hat es auch schon angedeutet, die Geringverdienerförderung ist tatsächlich ein gutes Instrument, in dem Bereich was zu tun, die Leute zu erreichen, die wirtschaftlich nicht aus eigener Kraft in der Lage sind, BAV anzubieten und vorzusorgen. Wir sehen, dass die Dynamisierung der Einkommensgrenze ein guter Schritt ist, weil sonst natürlich immer wieder Versicherte und Versorgende rausfallen bei jeder Lohnerhöhung. Das heißt, es ist wichtig, da die Dynamisierung reinzukriegen. Und wir sehen auch die Erhöhung des Förderbetrages als richtig an. Die Frage ist, ob man den weiter erhöht. Ich glaube, man muss andere Instrumente noch vorher prüfen, um dann zu sagen, ob wir tatsächlich noch eine weitere Erhöhung dieses Förderbetrages brauchen. Wichtig wäre für uns, dass wir tatsächlich auch alle Durchführungswege mit der Geringverdienerförderung erreichen. Und das ist im Moment nicht der Fall, weil nur die externen ausdrücklich im Gesetz da vorgesehen sind. Und wir wünschen uns auch für die Zukunft und gerade in diesem Gesetzentwurf vielleicht noch, dass man auch die internen Durchführungswege hier berücksichtigt.
Vielen Dank. Dann sind wir mit den Befragungsrunden durch. Wir kommen zur letzten, zur freien Runde. Und hier beginnt Frau Hui.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an Frau Professor Klamm. Können Sie etwas sagen zu den Renditen, die in den verschiedenen Durchführungswegen der betrieblichen Altersversorgung erzielt werden? Gibt es welche, die nicht kaufkrafterhaltend sind? Und können Sie sich bessere Modelle vorstellen? Wie verhält es sich mit diesen Renditen zum Beispiel im Vergleich zum amerikanischen 401k-Plan, wo sozusagen direkt auf ein Vorsorgekonto des jeweiligen Arbeitnehmers eingezahlt wird, und zwar in Aktien und anderen und die die steuerliche Abzugsfähigkeit gleich mit berücksichtigt wird? Danke.
Frau ja. Klammer, bitte.
Da bedanke ich mich für die Frage, muss aber sagen, dass das nicht jetzt meine Spezialexpertise ist. Es ist so, dass in Deutschland natürlich die Anlagevorschriften recht restriktiv sind. Deshalb würde ich auch sagen, die Änderungen, die vorgeschlagen werden bezüglich der Bedeckungsregelungen und die Möglichkeiten, hier flexibler anzulegen, sind sicher richtig. Und man kann es auch so ausgestalten. Wir hatten uns auch, ich bin ja Mitglied im Sozialbeirat, wie auch Herr Gunkel, wir hatten uns damit ja auch in dem Zusammenhang mal beschäftigt. Man kann es sicher flexibler anlegen, um auf den Auszahlungszeitpunkt hin sozusagen das Kapital zu fokussieren und nicht immer quasi bestimmte Werte zu erreichen. Da gibt es sicher mehr Flexibilität, die möglich wäre, die auch zu höheren Renditen führen würde. Aber ich kann leider nicht Ihre Frage beantworten, wie die Renditen in welchem Durchführungsweg sind.
Vielen Dank. Frau Paus, bitte.
Ich habe eine Frage an Frau Klammer und Frau Bruno-Latocha, und zwar zu der Frage, wie denn jetzt dieses Gesetz geschlechtsspezifisch wirkt, weil ja darauf hingewiesen worden ist, es gibt einen Unterschied zwischen großen Unternehmen und kleinen und mittleren Unternehmen. Es wurde darauf hingewiesen, Betriebsrente funktioniert bei 50% ganz gut. Aber Frau Klammer, Sie hatten ja am Anfang mal die unterschiedlichen Durchschnittszahlen genannt, was die Betriebsrente angeht, bei Frauen und für Männer. Welchen Impuls bringt dieses Gesetz jetzt für das Thema Geschlechterparität?
Frau Paus, eine Adressatin ist okay. Wer soll es sein?
Dann nehme ich jetzt Frau Klammer und Frau Bruno-Latocha im Anschluss.
Nee, das geht so nicht.
Im Anschluss an die Anhörung.
Ah ja, das geht alles. Das geht alles. Dann Frau Klammer, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage, Frau Paus. Auf jeden Fall wissen wir ja, dass Frauen vor allem in den Kleinbetrieben arbeiten und in den Branchen, die bisher durch die Betriebsrente besonders schlecht abgedeckt sind. Und insofern werden die jetzt vorgesehenen Änderungen mit der Öffnung des Sozialpartnermodells auch gerade für die Kleinbetriebe, für Geringverdiener auf jeden Fall ein positiven Effekt auch auf die betriebliche Alterssicherung von Frauen haben. Und deshalb sehe ich das auch auf jeden Fall als positiv, sowohl die Kleinbetriebsfokussierung als auch die Geringverdienerfokussierung.
Vielen Dank. Frau Klöckner, bitte.
Ja, meine Frage geht nochmal an den DGB. Halten Sie die im Gesetzentwurf vorgesehenen Verbesserungen beim BAV-Förderbetrag für zielführend, um die Verbreitung von Betriebsrenten bei Beschäftigten mit geringem Einkommen zu erhöhen? Und wird die Anhebung der Einkommensgrenze für ausreichend erachtet?
Der DGB, Herr Schäfer, bitte.
Ja, vielen Dank. Ja, wir begrüßen das ausdrücklich, dass vor allem die Dynamisierung der Lohngrenze zur Förderung, weil, wie schon eben geschildert, wir hatten bisher objektiv das Problem, dass mit jeder Lohnerhöhung natürlich eine große Anzahl an Personen aus dieser Förderberechtigung herausgewachsen ist. Mit dann, muss man ja auch so sagen, der Arbeitgeber hier macht eine Betriebsrente aus seiner Tasche, weil er damit gefördert wird. In der Sekunde, wo die Förderung wegfällt, droht natürlich auch immer ein bisschen das Risiko, dass er dann das auch alles wieder einstellt. Und deswegen ist das richtig, die Lohnhöhe ist aus unserer Sicht in Ordnung, die als Grenze gezogen ist. Und was wir vielleicht immer im Blick haben müssen, weil es vorhin angeklungen ist, die Förderquote des Arbeitgebers erscheint uns mit 30% sachgerecht. Da er ohnehin die Ausgaben von der Steuer absetzen kann, ist die Effektivförderung ohnehin bei gut 50%. Das heißt, wir haben ja ohnehin schon eine halb staatlich finanzierte Betriebsrente. Und das scheint uns ein ausreichender Beitrag zu sein, dass der Arbeitgeber auch noch tatsächlich Finanzierungsverantwortung übernimmt.
Vielen Dank. Dann die Frau Vollert, bitte.
Vielen Dank. Meine Frage geht an die DRV Bund. Sehr geehrte Frau Frommert, wären ähnliche Ziele wie in der betrieblichen Altersvorsorge auch erreichbar, indem man freiwillige Einzahlungen in die gesetzliche Rentenversicherung ermöglicht?
Frau Frommert, bitte.
Ja, vielen Dank. Es ist sicherlich so, dass freiwillige Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung auch zu Anwartschaften führen und entsprechend die Altersvorsorge dadurch verbessert wird. Es ist aber auch so, dass wir einen gewissen Zielkonflikt haben, wenn wir freiwillige Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung leisten, dadurch, dass es ein Pflichtsystem ist. Wir sind umlagefinanziert, das heißt, das, was an Beiträgen reinkommt, wird verwendet, um die aktuellen Renten zu zahlen. Insofern ist es durchaus schwierig, wenn dann eine Freiwilligkeit dahinter steht und man sich nicht sicher sein kann, dass zu dem Zeitpunkt, wenn die Anwartschaften bedient werden müssen, also die Leistungen gezahlt werden müssen, dann auch entsprechend wieder freiwillige Beiträge hereinkommen. Insofern wäre es, um das Finanzrisiko für das System klein zu halten, durchaus wichtig, dass wir da weiter eine ganz restriktive Handhabung auch haben, was die freiwilligen Beiträge angeht. Das deckt sich nicht mit dem, was man jetzt von einer betrieblichen Altersversorgung in dem Sinne erwartet, die ja eine entsprechend weite Verbreitung und auch entsprechend hohe Ansprüche in gewisser Weise generieren soll. Insofern, ja, reicht.
Ja, vielen Dank. Wir sind damit am Ende unserer Anhörung angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, bei den Sachverständigen, dass Sie gekommen sind, dass Sie im Vorfeld eine Stellungnahme abgegeben haben. Ich bedanke mich für die Beantwortung der Fragen. Ich danke ganz herzlich dem Ausschusssekretariat für die Organisation, die Vorbereitung und jetzt fürs Protokoll erstellen. Vielen Dank. Die Anhörung, die Ausschusssitzung ist geschlossen. Einen schönen Abend Ihnen allen.